ich glaube, es wird klar, warum du dich bisher geweigert hast, dass wir mal Schulnoten veröffentlichen.
Ja, 27 Millionen hat er dafür auf den Tisch gelegt und daraus hat er gemacht 2,6 Milliarden.
Zählt bei dir Paris dann als Auslandserfahrung?
Und das sorgt dann für einen Speed-up nach unten. Und warum sollte das der Fall sein?
Aufruf an alle Finanzbeamte draußen. Könnt ihr dazu Stellung nehmen? Der Eggman ist halt irgendwo auch ein Psychopath.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, einer Mini-Jubiläumsfolge von Marktgeflüster, nämlich es ist die Nummer 30. Wie geht's dir, Holger? Wie war deine Woche?
Alles scheiße wie immer natürlich, Thomas.
Ja, Standard.
Was anderes kann man darauf nicht antworten. Ich fand es war eine richtig geile Woche, aber vielleicht kommen wir zu den Marktzeugthemen ja sowieso später noch irgendwann.
Die Rubrik war sehr klein, dafür haben wir uns aber heute einen sehr großen Brocken rausgesucht. Ich bin schon sehr excited. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Vorbereitung, also vorbereitend so viel gelesen.
Und dann bin ich ja richtig gespannt, was kommt. Aber ich muss dich vorher was viel Wichtigeres eigentlich fragen.
Ja, frag.
Was würdest du sagen? ACWI, MSCI World oder FTSE All World?
Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage schon bekommen habe.
Ich habe dazu ein Video nämlich von dir diese Woche gesehen.
Ehrlich? Also wir machen ja jetzt viel mehr Short-Videos. Von daher spreadet sich unser Content gerade wie verrückt überall. Von daher hilf mir auf die Sprünge. Ich weiß nicht, was ich empfohlen habe oder ich sehr ständig empfehlen wir gar nichts. Aber das ist eine häufige Frage, die wir bekommen. Von daher, ich sag immer, es ist egal. Also das eine oder das andere, ganz egal. Weltweit diversifiziert.
Du hast empfohlen, dass man den MSCI World nicht mit dem FTSE All World kombinieren sollte.
Genau, also das gibt's auch, dass es Leute gibt, die einen FTSE All World machen und dann noch aus der MSCI-Familie Dinge dazu mischen.
Warum sollte ich das nicht tun?
Weil du nicht dieselbe Klassifizierung von Industrie- und Schwellenländern hast. Also, warum soll ich das nicht tun? Das ist jetzt wirklich rumgenördert.
Anlageberatung.
Ja. Das ist Anlageberatung. Nein, das ist ja wirklich rumgenördert. Also, natürlich kannst du das tun. Ja. Du hast dann halt nur Doppler drin und wenn du zum Beispiel einen FTSE All World holst, dann sind dort keine Emerging Markets drin und gewisse Länder sind bei MSCI, ich glaube Südkorea ist so ein Land, das ist bei FTSE ist das glaube ich Industrieland und bei MSCI ist es Schwellenland oder umgekehrt. Und dann hättest du das in einer gewissen Kombination nicht mit drin. So, du siehst, ich schwimme gerade, weil ich unvorbereitet auf deine Frage bin. Aber ja.
Das heißt, wenn ich den Lambo haben will, das auf keinen Fall kombinieren. Welcher Index ist dann der, den ich machen muss? Gibt es da eine eindeutige Antwort drauf?
Ja, alles in Tesla. Nein, Spaß. Keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, wir kriegen diese Frage super oft. Das ist auch sowas, was in der Reddit-Community voll oft diskutiert wird. Also nicht in der Reddit-Community, in der du unterwegs bist.
Auf Mauerstraße habe ich das noch nicht gesehen.
Sondern das ist eigentlich eher so eine Finanzen-Frage. Und da wird darüber Ewigkeiten philosophiert. Und im Endeffekt ist natürlich egal, für was du dich entscheidest. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich nehme einen Industrielandindex aus der MSCI-Familie und einen Emerging Markets aus der FTSE-Familie, dann kann es sein, dass du gewisse Dinger nicht drin hast oder doppelt. So, was jetzt auch, ehrlich gesagt, kein Beinbruch ist, ja. Das sind wie die ganzen Portfolios, die wir zum Stream eingereicht kriegen, die MSCI World haben, plus S&P 500, plus Dow Jones, plus noch Apple.
Ich wollte gerade sagen, die Apple und Alphabet Einzelaktien bitte nicht vergessen.
Genau, ja.
Welchen von denen hattest du? Also bevor du alle deine ETFs verkauft hast?
Fake News. MSCI World.
MSCI World, okay.
Ich stehe auf Markenprodukte. Nein, Spaß beiseite. Damals, als ich angefangen habe,
gab es noch keinen.
Doch, im MSCI World. Nein, ich meine im Sinne von Index. Ach, du bringst mich heute völlig aus der Spur. Deswegen mussten wir auch das Recording schon dreimal starten. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Nein, damals gab es noch keine Vanguard-Fuzzi-Produkte in Deutschland, als ich losgelegt habe. Von daher hat sich bei mir die Frage nie gestellt. Dieses Chaos hat halt Vanguard in Deutschland eingeführt. Shame on them.
Ich wollte gerade sagen, jetzt und jetzt ein Wort von unserem neuen Sponsor, Vanguard.
Genau.
Nein. Okay, gut. Dann
habe ich damit deine Frage beantwortet.
Das war die alles entscheidende Frage, die ich an dich stellen wollte.
Okay, sehr gut. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler, denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker JustTrade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen Just Trade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot. Und bei Just Trade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an drei Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers. Und eine Besonderheit bei Just Trade ist, dass das nicht nur auf einen Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich drei Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch drei Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei Just Trade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen. Und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr Just Trade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker.
Werbung Ende.
Ich dachte, die bezog sich darauf, dass ich jetzt endlich, dass wir in unsere Immobilie eingezogen sind dieses Wochenende, diese Woche. Ich habe das jetzt einfach mal vorgegriffen. Nachdem du mich ja nicht fragst, wie es mir geht, habe ich gesagt, komm, ich streue das jetzt einfach mal mit ein. Unauffällig. Und genau, sind dort gestern tatsächlich eingezogen.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Also seid ihr mit Umzugswagen davor gefahren oder habt ihr jetzt einmal was reingestellt und habt die andere Wohnung noch oder seid ihr wirklich jetzt komplett dort heimisch geworden?
Point of view, Holger, der versucht einen Smalltalk zu führen, wo es nicht um Marktgeschehen geht.
Geht ganz schlecht. Smalltalk ist nicht mehr Markt geht, ist schwierig. Aber jetzt erzähl doch mal.
Ich erzähl's dir trotzdem, ja. Also ich habe ja eine ziemlich kleine Wohnung in Berlin, 35 Quadratmeter oder so. Dementsprechend auch nicht viele Möbel. Ich habe das am Dienstag gepackt alles. Ich bin verwirrt. Dienstag oder Mittwoch, eins von beiden. Und Arno hat es dann mit mir innerhalb von anderthalb Stunden rüber geschafft in die neue Immobilie. Also dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie wenig Zeug ich habe. Und wir haben jetzt, ich glaube, 160 Quadratmeter oder sowas in diese Richtung, also das X-Fache. Und dementsprechend ist das dort alles leer. Und meine Frau ist jetzt zu Besuch gekommen und ich habe sie überrascht. Also ich habe ihr nicht gesagt, dass wir die Übergabe haben. Das habe ich schon alles vorher mit dem Makler gemacht. Und sie ist gestern gelandet und ich habe sie abgeholt und habe dann die neue Adresse im Uber eingegeben und habe ihr dann die Schlüssel im Taxi überreicht. Schön, oder?
Sehr schön. Sehr genau. Romantisch vor allem auch.
Genau, und es stand auch schon ein Blumenstrauß und eine Flasche Champagner da, wie sich das für gute Franzosen gehört.
Ich wollte gerade sagen, wie sich das für Franzosen gehört, genau. Das heißt, da halt's jetzt noch ziemlich und du könntest dort keinen Podcast aufnehmen.
Nee, ich könnte dort keinen Podcast aufnehmen, aber ist auch nicht schlimm, weil wir wollen ja noch ein bisschen Bauarbeiten machen und sie zieht ja erst, also was heißt Bauarbeiten, so ein bisschen Parkett rein oder solche Sachen. Also ich rede jetzt nicht von der Portfolio-Tracking-App, sondern vom Fußbodenbelag. Und ja, und ab Oktober zieht sie dann nach Berlin und dann, genau, dann geht's offiziell los.
Macht ihr das selber, die Bauarbeiten? Also muss ich mir auf allen Vieren da vorstellen, wie du das machst, oder?
Ja, ich hätte richtig Bock drauf. Ich habe so mäßige handwerkliche Fähigkeiten, aber ich finde es mega entspannt. Also so Gartenarbeit oder Holzhacken und so, das liebe ich. Also in Berlin geht das natürlich nicht, aber wenn ich bei meinen Eltern bin, weil das powert dich so richtig aus. Und dann danach kann man richtig gut schlafen. Und dann denkst du halt nicht noch an so, was du morgen im Marktgeflüster-Podcast erzählen willst, ja.
Oder wie der S&P performt hat.
Genau.
Das heißt, ich darf halt dich da dann wirklich bei deinen Eltern zum Beispiel so, sagt dir Lambasexuell was?
Nee.
Lambasexuell ist, wenn du mit einem Drei-Tage-Bart und so einem Karohemd mit so einer Axt Holz hackst. Und so stelle ich mir das jetzt vor.
Genau, hab nur kein Karohemd. Ich mach das oben ohne. Nein, Spaß.
Noch besser.
Nee, aber genau, sowas macht mir Spaß, ja, so Holzhacken und so weiter. Und deswegen, also wenn ich das gut hinkriegen würde, würde ich auch Parkett verlegen. Aber ich glaube, ich frage da mal meinen Vater, der hat das nämlich schon gemacht und hat da Erfahrung und dann soll er mich da anlernen und dann kriege ich das hin. Wenn es scheiße aussieht, dann holen wir dann letzte Minute noch Handwerker dazu.
Wäre da nicht so eine Waldaktie für dich noch was? Wir könnten dich ja auch dazu bringen, noch mehr Einzelaktien zu kaufen. Du könntest dir ja so ein Stück Wald kaufen. Gibt ja genug Firmen, denen Wald gehört.
Ich habe mich, also nicht als Aktie, ich habe mich tatsächlich mal auf die Suche gemacht nach so einem kleinen Waldgrundstück in der Nähe von Berlin, weil ich mir so dachte, das wäre doch mal ganz cool. Oder nee, eigentlich nicht Wald, sondern etwas, was man bewäldern kann. Mhm. Aber irgendwie habe ich dann gesagt, okay, das ist utopisch, dass ich da am Wochenende hinfahre und anfange, Bäume zu pflanzen. Jedes vierte Wochenende, wenn ich nicht in Paris bin oder so. Deswegen habe ich das wieder fallen lassen. Aber an sich eine ziemlich romantische Vorstellung. So Wald zu besitzen, ist doch ganz cool. Wobei man dazu sagen muss, ich habe jetzt auch viel mich mit dem Thema Grundsteuer beschäftigt. Du musstest ja eine Grundsteuererklärung abgeben, wenn du Immobilieneigentümer, ich glaube, zu Anfang 2022 warst, Anfang letzten Jahres.
Aber hat die nicht der Voreigentümer gemacht bei dir noch?
Genau, bei uns musste es der Voreigentümer machen, klar. Und aber dementsprechend habe ich mir natürlich ein bisschen eingelesen, wie viel teurer das werden kann. Ne? Also die Grundsteuer wird ja ansteigen, also gerade in so Ballungszentren wie Berlin. Und da habe ich auch mit dem Steuerberater darüber gesprochen, was er denkt. Und er geht davon aus, dass sich das ungefähr vervierfachen wird in Berlin. Mhm. Also dass die. Und dann habe ich ein paar Artikel gelesen. Gerade Waldgrundstücke sind noch mal ein gutes Stück teurer geworden. Ich habe da irgendwas gesehen von irgend so einem Beispiel von jemandem, der Wald besitzt, dessen Grundsteuer auf, sind ja alles jetzt nur Schätzungen, ist ja noch nicht festgelegt, um 32.000% gestiegen ist. Also, ja, läuft. Von daher würde ich da jetzt erstmal ein bisschen die Finger von lassen.
Als jeder Shitcoin Rendite macht.
Genau.
Um ja. den Zusammenhang zum Finanzmarkt wiederherzustellen.
Genau. Ja, aber was gibt's für Firmen, die Waldaktien haben, falls wir jetzt irgendwo Interesse geweckt haben?
Ja, ganz viele. Also hier in Europa gibt's ja die Schweden SCA, Swedish Cellulosa oder so hieß es früher mal, aber SCA, glaube ich, kürzt man es jetzt ab. Die haben
machen die Papier,
Cellulose, ja, ist nicht Papier. Und zu denen gehörte früher Essity, also die Tempotaschentücher. Dann gibt's Stora Enso, das ist das quasi vereinfacht dasselbe, nur in Finnland. Mhm. Und es gibt noch ein finnisches, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt. Oder ganz toll finde ich ja auch Rajonir. Die machen wirklich nichts anders, außer Wälder bewirtschaften und das abhacken und also verarbeiten das Holz dann auch gar nicht weiter, sondern du hast wirklich nur den Teil der Value Chain, der quasi Waldbewirtschaftung darstellt.
Sehr wahrscheinlich keine spektakuläre Aktie, aber dürfte sehr wahrscheinlich dividendenstark sein, oder? Also
es geht, ja. Also
oder zumindest dividendenkonstant, sagen wir es mal so.
Ja, die mussten, glaube ich, auch mal senken, wenn ich mich nicht täusche. Aber die letzten Jahre sind die halbwegs konstant. Aber ich glaube, ich muss mal nachgucken, ich habe die schon lange mal verfolgt.
Aber Holz ist ja ganz schön gestiegen im Preis. Ne? Also ich wollte ja zuletzt welches kaufen für meinen Vater. Und ich glaube, es sind so 50% hoch, 60%. Und der Förster hat mir dann erklärt, also der musste sich dann rechtfertigen, warum er die Preise angehoben hat. Und hat dann angefangen so, ja, Sie wissen ja, Markt, Angebot und Nachfrage und so weiter. Ich so, ja, das sagt mir was.
Paul Donovan, der UBS-Economist, der lässt sich schon seit längerer Zeit drüber aus. Ich muss mal seine Argumente mal genauer angucken. Er sagt nämlich, dass ein Großteil der Inflation gar nicht irgendwie lohngetrieben sei. Energie, klar, aber gar nicht lohngetrieben sonst, sondern margengetrieben. Und es gäbe genug Unternehmen, die im Rahmen der offiziellen Inflation jetzt einfach mal schnell die Preise noch erhöhen.
Können was dran sein, ja.
Dem Förster fragen, was er dazu sagt.
Ja, stimmt. Gute. Ich werde ihn eiskalt konfrontieren. Er meinte auch, dass die Dieselkosten ja teurer geworden sind und die ganzen Maschinen ja Diesel konsumieren und so. Naja. Ich meine, Angebot und Nachfrage erklärt das, glaube ich, schon ganz gut, ja.
Also wahrscheinlich, ja. Gut. So, Thomas, ich glaube, wir müssen beide nach Canossa gehen, oder?
Ja, wir haben beide Blödsinn erzählt im letzten Podcast. Jetzt mal unabhängig davon, dass wir eine Story erzählt haben oder ich eine Story erzählt habe, die ich schon mal vorher erzählt habe, und zwar in Folge 1. Nicht schlimm.
Ich übrigens auch. Meine Story ist anscheinend auch schon mal irgendwo vorgekommen.
Ah, okay, weil ich bin extra durch die ganzen vorherigen Folgen und habe mir die Geschichten aus dem Goldmann-Garten nochmal angehört und da war nichts dabei. Das heißt, wir haben die an einer anderen Stelle gedroppt. Wir müssen einfach unsere Kategorien systematischer respektieren. Aber ja, mach du zuerst. Welchen Blödsinn hast du verzapft in der letzten Folge?
Also für alle Leute, die zuhören, ich bin jetzt hier ohne Socken, stehe ich im Schnee vor dem Tor von Canossa und bitte den Papst um Vergebung. Ich habe einen Scheiß erzählt, als ich die Stop-Buy-Order erklärt habe. Da war mein Beispiel, das ich gewählt habe, einfach hirnrissig. Und mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich versuch's auch gar nicht, das jetzt nochmal spontan besser zu machen, sondern lest euch im Zweifelsfall einfach auf der Website von Just Trade durch, die wir beim letzten Mal verlinkt haben.
Genau, ihr kriegt ein ausführliches Slide-Deck dazu mit Disclaimern von Holger zugeschickt.
Und ich bleibe jetzt bei den Makrothemen, wenn ich Dinge erkläre.
Sehr holistisch. Ich habe einem Finanzanbieter Unrecht getan, und zwar Bison. Tatsächlich hat Bison nicht unsere Partnerschaft gekündigt, wie Arno mir mahnenderweise am Samstag erklärt hat. Das tut mir natürlich unglaublich leid. Sie haben tatsächlich nur den Bonus gestrichen. Also wir hatten so einen Bonus, den du bekommen hast, wenn du über unseren Link gegangen bist. Der wurde temporär eingestellt, aber es geht Bison hervorragend. Und das Affiliate-Programm ist zumindest für uns weiterhin bestehend.
Für mich weiterhin nicht.
Für dich weiterhin nicht.
Ja, das aber ich mache ja eh keine mehr, also passt.
Kannst einfach meinen Link holen.
Gute Idee.
Sehr gut. Was haben wir noch?
Ich habe noch was anzubringen, Thomas.
Ja.
Wir haben ja letzte Woche über Zero Premium Calls gesprochen.
Vor zwei Wochen, ja.
War das vor zwei Wochen schon? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Zero Day to Delivery. Das war das, ne?
Expiry,
genau.
Genau, aber dann haben wir, glaube ich, letztes Mal auch über Zero Premium Calls gesprochen, also Upside, für die du wenig zahlen musst.
TikTok,
richtig.
Das war das Beispiel gewesen. Mhm.
Und ich habe einen familiären Zero Premium Call, denn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass meine Schwester sehr, sehr reich wird. Mhm. Und damit ich davon was abbekomme, muss ich natürlich jetzt irgendwie rechtfertigen können, dass ich dazu was beigetragen habe. Mhm. Und ich mache das jetzt so. Sie hat das rausgebracht und ich stelle dir jetzt einfach die Frage, ich stelle dir zwei Beispiele und du sagst mir, was es davon ist, weil du kennst ja meine Schwester noch nicht, glaube ich. Wir haben auch noch nie über Familie gesprochen.
Alles, was ich über sie weiß, ist, dass sie in Berlin wohnt.
Ja, genau. Das passt nämlich in diese Story rein. Also pass auf. Mhm. Antwort A. Meine Schwester hat Jura studiert und hat ein Buch über Mietrecht geschrieben, nachdem sie in Berlin wohnt. Mhm. Antwort B. Meine
das
Schwester.
Das ist eine Option, reich zu werden, ja.
Das ist eine Option, reich zu werden. Ich habe gehört, dass das einzige Finanzbuch, das man jemals lesen soll.
Nicht mehr Mietrecht lesen sollte.
Der auch den Lambo beschafft. Die zweite Antwort wäre, sie ist Rockmusikerin in Berlin und hat eine neue Single und ein dazugehöriges Video rausgebracht, in dem es auch im Wesentlichen um Mietrecht geht.
Da die zweite Variante natürlich deutlich absurder ist, natürlich für die zwei.
Dann hast du leider recht. Ich hätte es weglassen sollen. Wobei das nicht falsch ist, dass sie mal Jura studiert hat. Aber sie hat tatsächlich kein Buch über Mietrecht geschrieben, sondern.
Also sie hat einen Rocksong über Mietrecht und der geht jetzt viral.
Ich hoffe doch, dass der viral
TikTok geht. Trend.
Ah, okay. Ein YouTube-Video gibt's jetzt. Und sie wird in diesem Video auch verhaftet. Also nicht verraten.
So, und was ist jetzt, wie weißt du jetzt nach, dass du eine Kontribution dazu hast und davon was vom Stück vom Kuchen haben willst?
Das habe ich ja, glaube ich, hiermit schon getan. Also jetzt möchte ich quasi alle unsere Zuhörer aufrufen, dieses Video anzuklicken und zu sagen, der Goldgraf braucht Geld.
Sehr gut. Link natürlich wie immer in den Shownotes. Ausgezeichnet, das machen wir. Ich bin gespannt. Also, du lehnst dich weit aus dem Fenster.
Aber wenn es fliegt, dann habe ich hier jetzt offiziell den Nachweis, tausende Leute haben es gehört, dass ich einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet habe und meine Kinder dann in der Erbrangfolge ganz nach oben gesetzt werden.
Geil. Sehr gut.
Ich habe noch was.
Okay, ja.
Ich habe was gehört über dich.
Echt? Was hast du über mich gehört?
Achte Klasse, Thomas. Fällt dir was ein?
Was war in der achten Klasse?
Was hast du denn
kennengelernt, damit mir die achte Klasse gemacht hat?
Vielleicht. Was hast du in der achten Klasse gemacht, Thomas?
Welche? Die erste oder die zweite?
Das beantwortet schon die Frage. Ich glaube, es wird klar, warum du dich bisher geweigert hast, dass wir mal Schulnoten veröffentlichen.
Ja, das stimmt. Du hast ja dein Abi-Zeugnis auf Insta rausgehauen, hast mich vorher gefragt, ob wir das auf Marktgeflüster machen. Habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich mich doch tatsächlich bei Leroy im Interview verplappert, also das heißt verplappert, habe ich erzählt, dass ich meine Klasse wiederholt habe. Und das war die achte Klasse, ja. Ich habe das bisher immer gut verheimlichen können im Marktgeflüster-Podcast, wo wir immer ein bisschen frei Schnauze reden. Genau, da bin ich dann aber über meine eigene Chatterei gestolpert.
Und die große entscheidende Frage ist, wegen welchen Fächern? Und ich sage, es war Wirtschaft.
Nee, ich hatte gar keine Wirtschaft. Es waren ganz viele Fächer. Also ich hatte Katastrophe. Ich bin, glaube ich, mit einem Schnitt von 5 oder so sitzen geblieben. Also oder noch drunter. Also das war meine rebellische Phase.
Und woran hat's gelegen?
Ich weiß es nicht, Herr Professor. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Sie sind doch der Pädagoge.
Also meine schlechten Schulnoten kamen daher, weil ich einfach stinkfaul war und nie zugehört habe und nichts gemacht habe.
Ja, das ist das hochbegabte Argument, was du jetzt hier anbringst. Genau. <ja. lacht> Nee, bei mir war es tatsächlich so gewesen, ich bin auch viel nicht in die Schule gegangen, also habe einfach geschwänzt auf gut Deutsch und war mit anderen Dingen beschäftigt. Von meinem Freundeskreis sind dann auch einige, mussten die Schule verlassen. Also es war schon, ging schon wild her. Und dann in der nächsten Klasse, also beim zweiten Versuch der achten, bin ich so auf den richtigen Weg gekommen. Ich glaube, die siebte, achte ist eigentlich so eine ganz gute, weil da bist du noch weit vom Abi entfernt, da kannst du noch ein bisschen was retten.
Oder? Das heißt, sind alle Leute, die mit dir zusammen die Schule verlassen haben und nicht wieder zurückgegangen sind, die haben Startups gegründet und sind im Silicon Valley jetzt Milliardäre?
Nee, das weiß ich gar nicht. Also ein Freund von mir ist als Zimmermann, der hat eine Zimmermannsausbildung gemacht und ist durch ganz Europa gereist. Und da war ich richtig neidisch. Also der hat immer so geile Klamotten gehabt, also wie die Zimmermänner halt bekleidet sind. Das ist ja noch ein sehr traditionsreiches Gewerbe. Und ist durch ganz Europa und hat sehr viel mit Holzbaukunst in Norwegen gelernt. Also ziemlich cool.
Das heißt, aus dem ist was Richtiges geworden. Der macht jetzt keine Podcast über Finanzen.
Genau, ja, der hat nur ein echtes Metier, ja. Der hat ein Dach über dem Kopf, wenn man den Joke versteht. Peter Lustig gefrühstückt heute. What the Finance? So, Holger, ich muss jetzt hier im Anbetracht der Zeit, müssen wir jetzt in unser Hauptthema des Tages gehen. Wir hatten ja mal drüber gesprochen, also du hast mal dein Portfolio erklärt, dass du all deine 75.000 Einzelaktien verkauft hast, um dir ein Hedgefonds-Portfolio aufzubauen oder ein Alternative Assets-Portfolio, also keine Einzelaktien mehr. In Klammern stimmt das so sehr, aber gut, kommen wir gleich zu sprechen. Deswegen haben wir schon mal in der Vorbereitung drüber gesprochen. Komm, lass uns doch mal so ein paar Hedgefonds angucken. Mhm. Und du hast den Pershing Square Hedgefonds oder Pershing Square Holding ins Rennen gebracht. Das ist, finde ich ehrlich gesagt, eine gute Idee, weil der Fondsmanager oder der Gründer dahinter und CEO ziemlich bekannt ist. Und deswegen wollten wir uns diesen Fonds heute mal im Podcast ein bisschen genauer anschauen, um mal so das Innenleben von so einem Hedgefonds zu sehen und wie du das gemacht hast, dort zu investieren.
Mit was fangen wir an?
Was wie du möchtest.
Wie man vielleicht investiert.
Oder? Wie man investiert, genau. Ich habe nur in die Shownotes packen wir noch den Link. Also du hast mir so ein 62-seitiges PDF-Dokument geschickt. Also für alle Leute, die das interessiert, die können sich das Ganze nochmal genauer angucken. Also jetzt ist natürlich keine Anlageempfehlung. Ich persönlich habe da jetzt auch nicht rein investiert, auch wenn ich das Produkt natürlich interessant finde, weil es ist mal ein bisschen was anderes als ETFs. Das kann man soweit zumindest schon mal spoilern.
Genau, und das ist tatsächlich eigentlich sogar auch eine Aktie. Weil das generelle Problem ist ja, wenn du in Hedgefonds oder verschiedene Produkte in der Art investieren willst, das geht oft gar nicht so ohne weiteres, sowohl als institutioneller als auch als Privatanleger. In dem Fall ist es aber verhältnismäßig einfach, weil Pershing Square, so nenne ich jetzt einfach mal den Fonds, hat einen börsengehandelten Feeder. Und das ist die Pershing Square Holdings. Und die kann man sogar bei gängigen Neobrokern handeln. Also die handelt zum Beispiel auf dem bei Lang und Schwarz und ist dementsprechend sowohl bei unserem Sponsoring-Partner als auch bei Trade Republic und Co. handelbar. Und ist tatsächlich eine normale Aktie. Und man muss sich das so vorstellen, das ist quasi einfach eine Briefkastenfirma, die an der Börse handelt. Und diese Briefkastenfirma nimmt aber das ganze Geld, das sie hat, und investiert das in den Fonds von Bill Ackman. In Pershing.
Das ist das ist ziemlich cool. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Datenfehler, als ich ein bisschen recherchiert habe. Dazu stand da die Firma blablabla hat 0 Mitarbeiter. wo du denkst, okay, dann bin ich ein bisschen tiefer in die Dokumentation reingegangen. Tatsächlich keinen einzigen Angestellten, sondern nur einen Aufsichtsrat, so einen sechsköpfigen Aufsichtsrat oder sowas in die Richtung. Genau. Und alles, was die machen, ist zu entscheiden, dass die darüber liegende Asset Management Firma, was ist es, Pershing Square Limited Partners, das ist, glaube ich, die Firma, die da drüber steht, die das Management macht. Und die entscheiden also nur hier, take my money und leg dieses Geld an. Und du hast es jetzt gerade in so einem kleinen Nebensatz gedroppt. Also Bill Ackman steht tatsächlich dahinter, der ja auch ziemlich bekannt ist. Also es gab ja schon verschiedene Geschichten rund um Bill Ackman, erfolgreiche Trades, weniger erfolgreiche. Auf einige erfolgreiche kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Amerikaner hat schon bei verschiedenen Hedgefonds mitgegründet. Ich glaube, Gotham hat er mitgegründet. Und ich glaube, wo er noch relativ bekannt geworden ist, war mit einem Battle gegen einen anderen Hedgefondsmanager, Carl Icahn.
Ja.
Ist er Carl? Ja, doch. Ja, klar. Wo sie sich gebattelt haben, um dieses, so ein bisschen Strukturvertriebsfirma, Herbalife heißt die, ne? Ne, ist es nicht Struktur? Doch, Strukturvertrieb.
Ja, so oder Ponzi. Also je nachdem, mit dem du sprichst, ist es entweder Strukturvertrieb oder ein Ponzi-Scheme. Und dazu gibt es auch einen Film und der heißt Betting on Zero, also Wetten auf die Null. Den fand ich sehr kurzweilig, der im Prinzip so ein bisschen dieses Herbalife-Battle, also eigentlich geht es da mehr um Herbalife, aber Bill Ackman und Carl Icahn kommen auch drin vor. Und da wird so ein bisschen
Milliardäre. Auf sehr hohem Niveau haben sie sich gebettelt. Wer hat jetzt welche Seite vertreten? Ich glaube, Ackman war der Shortseller und hat gesagt, das ist alles Ponzi. Und Icahn sagte, nee, das Ding ist gut.
Genau, Ackman war der Shortseller und hat, wenn du den Film guckst, dann denkst du dir auch, dass er komplett recht hat mit allem, was er erzählt. Mhm. Aber Icahn hatte wohl eine Rechnung mit ihm offen, weil Ackman mal irgendeine Gerichtsverhandlung gegen ihn gewonnen hat und ein paar Millionen bekommen hat. Also macht eigentlich nichts aus bei den beiden. Otto Aber Kasse. Das hat anscheinend den Icahn so aufgeregt, dass er dann in dem Moment die Gelegenheit sah, so einen kleinen Short Squeeze zu erzeugen und dem Ackman ziemlich weh zu tun. Was auch funktioniert hat. Ohne zu viel zu spoilern.
Ja, stimmt. Okay, ich habe es leider gestern Abend nicht mehr geschafft, den Film zu gucken, den du ja auch schon empfohlen hast. Aber genau, auf Netflix einfach mal eingeben, Betting on Zero, werde ich mir auch demnächst zu Gemüte führen. Aber kommen wir mal zu dem Fonds zurück. Du hast gesagt, es ist ein Feeder. Ja. Hat man jetzt schon häufiger gehört, gibt's ja auch bei Moonfair, kannst du ja auch entscheiden, ob du direkt in Private Equity gehst oder in einen Feeder-Fonds investierst. Was ist das? Vielleicht fasst du es nochmal kurz zusammen.
Feeder ist letztlich eigentlich nur ein Zugangsvehikel. Also Feeder bedeutet ja, glaube ich, auf Deutsch Fütterer. Einfach Fütterer. Genau, der füttert, der mit dem Geld, das er einnimmt, füttert er den Hauptfonds, in den du sonst nicht reinkommst. Mhm. Das ist, wie gesagt, wie du sagst, im Private Equity Bereich eigentlich gängig, vor allem wenn du mit kleinen Volumina gesammelt in einen Fonds rein willst, wie das Moonfair macht. Das sind für Private Equity Fonds sind halt die 200.000 immer noch kleine Tickets. Und das Problem aber ist bei börsengelisteten Feedern, du kannst das Ding halt nur an der Börse kaufen. Und der Börsenpreis muss nicht unbedingt den wahren Wert, in Anführungszeichen, des Fonds widerspiegeln. Also du erwirbst halt x Fondsanteile indirekt über so eine Aktie. Und diese Fondsanteile können halt sowohl mehr wert sein als die Aktie, als auch weniger wert. Je nachdem, wie viel Nachfrage gerade nach der Aktie existiert. Also der Fonds berichtet halt den fairen Wert sozusagen auf wöchentlicher Basis, glaube ich, macht's Ackman. Und dann bestimmt sich der Aktienpreis einfach durch Angebot und Nachfrage. Der kann komplett losgelöst von dem Wert des Fonds sein. Das ist so, glaube ich, das Hauptproblem an den Feedern.
Das ist so ein bisschen das, was wir immer mal bei den Immobilienfonds in den letzten Folgen mal besprochen hatten, ne? Das ist also quasi der intrinsische Wert, in Anführungszeichen, oder Fachbegriff NAV, Net Asset Value, unter dem Wert liegt, über dem Wert liegt, wie die Firma an der Börse gelistet ist. Also du kriegst sie quasi an der Börse günstiger als der innere Wert. Und das ist auch gerade hier bei deinem Hedgefonds der Fall. 33,6%.
Genau, also wenn du den jetzt in die Aktie kaufst, erwirbst du eigentlich indirekt Voranteile, die signifikant...
Was? Keine Kaufempfehlung an dieser Stelle?
Genau, keine Kaufempfehlung. Erwirbst du indirekt Voranteile, die signifikant teurer sind. Wenn die einen 33,6% Discount haben, bedeutet das, die sind ungefähr 50% mehr wert als durch die Aktie impliziert wird, oder? Ja, ich glaube schon. Ich kann so schlecht Kopf rechnen. Wenn du 33% verlierst, wie viel musst du machen, damit du wieder bei plus minus null bist? 50%, oder?
Bestimmt. Ja, ich bin auch schlecht im Kopf rechnen. Da sind wir ein schlechtes Team. Ich suche es gerade mal raus, weil im Endeffekt, was sehr interessant ist, da gab es auch eine Slide dazu, dass diese Diskrepanz immer größer geworden ist.
Ja.
Und tatsächlich stellen die das ja so ein bisschen als positiv dar. Ich finde jetzt den O-Ton gerade nicht. Hier. The board continues to believe that the most powerful driver of long-term shareholder return will be continued strong above and relative NAV performance. Sprich, bedeutet, die gehen davon aus, dass die langfristig eine hohen shareholder return erzeugen und dass sich das ausdrückt, dass der Kurs dass sich das Ganze in der NAV-Performance ausdrückt. Also das Einzige, was sie sich anschauen, sozusagen, würde ich das jetzt verstehen, ist die NAV-Performance und nicht der Kurs, richtig?
Genau, sie konzentrieren sich auf die NAV-Performance, aber sie haben auch einen Plan, um den Kurs wieder zum NAV hochzubekommen. Der wird nicht so deutlich, aber dazu kann ich gleich was sagen. Vielleicht eine Sache, die mir noch wichtig ist, wenn wir das mit den Immobilienunternehmen vergleichen. Mhm. Bei den Immobilienunternehmen ist es ja so, dass der NAV immer bezweifelt wird. Also du kaufst jetzt Vonovia, ich weiß nicht, wo der Discount aktuell steht, aber du kaufst deutlich günstiger, als die Immobilien offiziell wert sind, laut der Aussage von Vonovia und Gutachtern. Aber wenn du jetzt wirklich Vonovia komplett aufkaufen würdest und alle Immobilien verkaufen, ist es sehr unrealistisch, dass du tatsächlich diesen Wert auch nur annähernd bekommen würdest. Und so begründet der Markt quasi diesen Discount und sagt halt der NAV oder NTA sogar, bei Vonovia nennen die das Net Tangible Assets, der ist halt Bullshit. Und der große Unterschied zu Eggman hier ist, da lehne ich mich aus dem Fenster, das sagt jeder, dass es Bullshit ist. Okay, also wie groß Bullshit ist jetzt die Frage, aber zumindest, naja. Nee, aber das Problem bei Eggman ist, dass er eigentlich nur liquide Assets hat. Der hat keine Immobilien oder sonst was drin, sondern der Fonds besteht eigentlich nur aus liquiden Assets, also aus Aktien und ein paar, Hedges, die aber auch eigentlich liquide sind. Das heißt, was er theoretisch machen könnte, ist, er könnte den Fonds jetzt zumachen. Er könnte sagen, okay, gut, wir liquidieren alles, was wir haben, wir machen zu und geben unseren Anlegern das Geld zurück. Dann würdest du wahrscheinlich mehr bekommen, als die Aktie im Moment wert ist. Das geht bei Vonovia eben nicht. Das macht aber Eggman nicht, weil dann hat er ja kein Fee- und Performance-Fee-Einkommen mehr. Also verdient er ja kein Geld mehr, wenn er kein Geld mehr
hat. Und was man fairerweise sagen muss, die Positionen sind ja schon relativ groß. Also kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Er hat ja zum Beispiel 10% an UMG, Universal Music Group. Und das ist, glaube ich, 1,3 Milliarden wert oder so, deren Position gerade. Muss ich gerade nochmal gleich checken. Und wenn du 1,3 Milliarden Paket auf den Markt schmeißt, dann wird natürlich auch der Kurs nachgeben. Und dadurch würde natürlich auch die Diskrepanz wieder schmilzen.
Genau. Aber das finde ich super interessant. Den NRV würdest du nie bekommen, aber man kann durchaus argumentieren, dass du mehr kriegen würdest als die
33% Discount. Genau. Ja, okay. Ja, super spannend. Im Endeffekt, sowas kann ja auch bei ETFs passieren, so, also, um jetzt mal nochmal in das mir bekannte Spielfeld zu gehen. Ja. Ist aber relativ selten, zumindest bei großen, weil du ja sogenannte Market Maker hast. Du hast ja auch einen schönen Post dazu gemacht, wie ETF-Anteile entstehen und aufgelöst werden. Und das passiert ja überwiegend durch die Market Maker, die ja quasi in Kontakt mit der Fondsgesellschaft stehen und theoretisch ETF-Anteile kaufen können und die gegen die Aktien tauschen oder umgekehrt die Aktien kaufen, die im ETF drin sind und der Fondsgesellschaft zuschieben und dafür den ETF bekommen. Und so sorgen die ja quasi dafür, dass der NAV, also der innere Wert in Anführungszeichen, ziemlich genau dem Wert entspricht, wie sie an der Börse gelistet sind. Das sieht man übrigens auch bei uns auf der ETF-Suche, jetzt mal ein klein bisschen Werbung einzustreuen. Nein, Spaß, aber eine Problematik, die wir halt hatten, ist immer, sollen wir NAVs zeigen oder sollen wir Börsenkurse zeigen? NAVs hast du meistens eine längere Historie, also eine verlässliche Historie.
Ja.
Und bei ETFs ist das nahezu egal, weil die ziemlich nah aufeinander liegen. Es gibt nur manche so Crash-Szenarien oder so Krisen, wenn du halt so wirklich zu Flash-Crashs kommst, wo die beiden auseinandergehen, NFVs, wo die Market-Maker das halt nicht schnell genug arbitriert kriegen oder halt selbst den Discount mit einrechnen, weil die Märkte halt so volatil sind. So, und jetzt meine Frage an dich. Warum gibt es keine Market-Maker, die dasselbe Spielchen mit Pershing Square spielen oder gibt es da einfach keine Schnittstelle? Also theoretisch könntest du doch als gewiefter Arbitreur hingehen, das Aktienpaket kaufen und gegen Fondsanteile von Pershing Square Holdings tauschen.
Genau das geht eben nicht bei diesen Feedern. Du kannst das Aktiending kaufen, aber du müsstest die ganze Firma übernehmen, in der Lage zu sein, diesen Tausch dann durchzuführen und die Firma zu liquidieren. Und deswegen genauso, wie du es gesagt hast, kann es eben bei ETFs in nur diesen Extremfällen einen harten Discount geben, aber bei so Feedern passiert es regelmäßig. Die könnten aber auch mit, wenn es quasi ganz viel Nachfrage nach dem Ding gibt, kann das auch mit Aufgeld handeln. Es gibt andere Feeder, die handeln dann mit 10% Aufgeld oder mehr. Aber der hier ist ein traditioneller Discount.
Ein traditioneller Discount von 33%, das ist schon heftig.
Ja, also ich glaube, so extrem war es schon länger nicht mehr, aber hat eigentlich schon lange diesen Discount. Und beheben könnte man das im Wesentlichen nur, wenn es halt Nachfrage nach der Aktie gibt, wenn es ganz viele Anleger gibt, die diese Aktie kaufen.
Ganz viele Anleger aus dem Marktgeflüster-Podcast. Ist es das, was du gerade versuchst zu sagen, um hier deinen Discount runterzukriegen?
Nein, natürlich wäre das für mich nicht schlecht. Nein, die Amis. Das ist der große Plan von Eggman. Du kannst dieses Ding, das ist in London gelistet und in Amsterdam. Du kannst das in Amerika nicht richtig kaufen. Also Amis können ausländische Aktien immer nur mit viel hin und her kaufen.
Und das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Ja. Also das habe ich habe auch gedacht, warum ist das ganze Zeug in London? Also du hast ja sogar zwei Share Classes in London, einmal in Pfund, einmal in Dollar und dann nochmal in Dollar in Amsterdam. Aber warum nicht in New York? Weil ich meine, Eggman ist Ami, die Firma sitzt in New York. Also why?
Pershing Square Holdings in New York sitzt. Ich weiß es gar nicht.
Muss man mal gucken. Aber ich glaube nicht. Ja. Anyways, warum?
Es geht nicht. Du kannst anscheinend in den USA diese Struktur, dass du ein Feeder hast oder besser gesagt ein Investment Trust, der extern gemanagt wird. Du hast ja vorhin gesagt, die Firma selber hat 0 Mitarbeiter und gliedert das Management aus. Diese Struktur kannst du in den USA anscheinend nicht so ohne weiteres listen lassen. Also er wird's machen, wenn es gehen würde. Es geht aber nicht. Okay. Und jetzt kommt, man weiß es nicht offiziell, aber jetzt kommt der angebliche Masterplan. Bill Ackman hat nämlich von einer Firma, die nennt sich Howard Hughes. Ich bin so schlecht beim Aussprechen.
Hutches vielleicht.
Hutches. Wirklich Hutches? Ich weiß
es nicht. H-U-G-H-E-S.
Genau. Und von der hat er mittlerweile einen großen Anteil, nämlich ich glaube so 33% oder sogar noch ein bisschen mehr. Die ist eigentlich relativ klein auch. Und die, was ihm unterstellt wird, ist, dass sein Masterplan ist, und er hat es hin und wieder mal angedeutet, dieses Ding irgendwann komplett zu übernehmen und das dann mit Pershing zu mergen. Also, dass er eigentlich diese Firma dann hat und von der aus seine Assets managt. Also nichts anderes, als das Warren Buffett mit Berkshire macht.
Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Also daher hat er vielleicht seinen Spitznamen Little Warren Buffett.
Little Warren.
Vielleicht nochmal für die Erklärung für die Leute, die wir jetzt schon seit 15 Minuten abgehangen haben. Berkshire Hathaway war ja auch ein Textilunternehmen, glaube ich. Richtig? Ja. Also einfach ein kleines, also im Verhältnis jetzt zu was Berkshire heute ist, kleines textilproduzierendes Unternehmen, was Warren Buffett gekauft hat, also übernommen und dann dort quasi nach und nach seine Holdings reingepackt hat, also die Firmen, die er quasi gekauft hat. Und mittlerweile ist es halt nur ein gigantischer Fonds, also der Fonds von Warren Buffett, der Unternehmensbeteiligung hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie gar keine Textilien mehr machen, außer vielleicht Merch-Artikel oder so. Und genau, von daher wäre das dann, was Ackman da machen würde, so ziemlich genau derselbe Move, ja. Okay, interessant. Gut.
Keine Anlageempfehlung natürlich.
Keine Anlageempfehlung, genau. Wie kommt es denn? Also kannst du das übrigens erklären, beziehungsweise keine Anlageempfehlung, wir kommen auch gleich nochmal zur Performance zu sprechen, da habe ich auch noch ein paar Fragen. Aber kannst du dir diesen Discount erklären? Also woher kommt das? Also für mich gibt es ja so zwei Gründe, also Markt, es gibt ja verschiedene Gründe, wo die Discounts herkommen. Erstens mal, wenn du nicht genau siehst, was drin ist. Also es gibt ja den sogenannten Konglomeratabschlag, also oder Holdingsabschlag. Das ist, wenn du große Konglomerate hast, die ganz viele andere Firmen besitzen. Und wenn du die Werte der einzelnen Firmen aufsummierst, kommst du auf einen höheren Wert, als das Konglomerat gerade gehandelt wird. Weil es einfach heißt, dass diese Konglomerate irgendwann eine gewisse Ineffizienz haben. Also Manager haben gewisse Interessenskonflikte und so weiter. Und genau, also das wäre ein Grund, warum es zu so einem krassen Abschlag an der Börse im Vergleich zum NAV kommen kann. Zweiter Grund könnte natürlich sein Illiquidität, also dass du gar nicht so schnell an deine Kohle rankommst. Also was ist es?
Ich würde sagen, eine Kombination aus beidem. Also du kannst eben, wie gesagt, nicht an die Kohle ran, sondern du kannst bloß die Aktie kaufen und verkaufen. Also du hast keine Chance, von diesem Discount zu profitieren. Und das andere ist, der Ackman ist halt irgendwo auch ein Psychopath. der hat halt mal 2015 zweimal hintereinander so richtig Scheiße gebaut. Da war die Performance auch katastrophal. Yeah. Eigentlich hat er Chipotle, das hat er immer noch, die hatten damals so Lebensmittelskandale, das hat ihn getroffen, aber viel schlimmer war Valeant. Das ist so ein kanadischer Pharmakonzern, der heißt mittlerweile Bausch Health. Die hatten einen riesen Bilanzbetrug begangen und das kam raus. Und das kam halt wie immer so scheibchenweise und es war schon die größte Position in Ackmans Portfolio. Und der hatte dann, glaube ich, sogar noch nachgekauft und hat sich lange nicht davon getrennt und hat da einen Haufen Geld verloren.
Ja, okay. So Ego-Sachen. Ja, aber Performance ist echt sehr interessant. Aber vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen, auf die einzelnen Positionen, die dort drin sind.
Ja.
Du hast sie ja aufgelistet und was ich ganz cool finde in diesem Slide-Deck ist, dass die auflisten, also sehr positiv in Contributors, also die zur Performance beigebracht haben, und Distractors, also diejenigen, die Performance verhagelt haben. Also wen haben wir auf welcher Seite und warum?
Ja, das ist tatsächlich mittlerweile bei Hedgefonds eigentlich üblich, dass du zumindest mal so eine Attributionsanalyse immer rausgibst, wo du dann den Leuten nicht direkt erklärst, wann du was gekauft und verkauft hast. Das trauen sich dann oft nicht. Aber dass sie zumindest sagen, wir haben das gehalten und das hat auf die Performance folgende Auswirkung gehabt.
Daraus kannst du ja schlussfolgern, oder? Wann das gekauft und verkauft wurde.
More or less, ne? Ja, und auch, ja, genau, im Wesentlichen so, ja. Was man vielleicht sieht, ist, dass die Firmen, die er drin hat, sind eigentlich wenige, aber sehr groß bekannte, oder? Also Universal Music kennt man wahrscheinlich.
Da habe ich einiges gelernt, weil wir hatten damals, als ich in der Bank war, hatten wir eine Transaktion mit Vivendi. Und den hat ja Universal Music Group gehört. Und deswegen war ich überrascht, das hier zu sehen. Aber die haben die ja 2021 an die Börse gebracht. Und in dem Zug hat ja hier Pershing Square auch 10% gekauft. Oder ich glaube, vorher haben die noch gekauft. Oder auf jeden Fall in dem Jahr sind zwei Dinge passiert. Vivendi ist runter, ich glaube, die hatten 70%. Und Pershing Square hat 10% eingesammelt. Derzeit steht es in deren Büchern mit 1,3 Milliarden Bewertung zum Zeitpunkt dieser Präsentation.
Genau. Was haben wir noch? Loves, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, die machen Baumärkte.
Die machen so Einrichtungsgegenstände, glaube ich. Also ich dachte zuerst, es wäre Löwe, also dieses deutsche Loewe, weißt du? Aber die sind ja schon Ewigkeiten pleite. Also ich verwechsel die häufiger mal. Und das war, die waren nicht auf der Contributor-Seite, sondern die andere. Wie hieß die nochmal? Die Detractors-Seite. Genau, haben ihn gekostet 4,7% Rendite in 22. Und der zweite größte Detractor war Netflix gewesen mit minus 3,9% Rendite. Ja. Davon hat er sich aber getrennt.
Ja, und dann ist wieder gestiegen, glaube ich, wie das Gesetz auch möchte in solchen Fällen.
Genau, ich glaube, nach den die Quartalszahlen waren ja, hatten wir, glaube ich, im Podcast auch schon mal angedeutet gehabt, weniger erfreulich. Und dann ist Netflix eingebrochen und daraufhin hat er es dann verkauft.
Genau, und das wundert mich auch ein bisschen, warum er das gemacht hat, weil Netflix eigentlich dafür bekannt ist, gut, das war schon richtig pervers letztes Jahr, aber Netflix ist dafür bekannt, dass die halt Mega-Bewegungen nach den Quartalszahlen eigentlich immer haben, sowohl rauf als auch runter. Aber gut, ich glaube, sein Investment-Case war einfach nicht mehr erfüllt, hat er damals gesagt, und deswegen hat er es rausgeschmissen.
Weißt du, was solche Investment-Cases sind? Also wird sowas kommuniziert?
Ja, der Eggman ist ja so ein bisschen auch aktivistischer Investor, also versucht sich dann teilweise auch aktiv einzubringen in die Firmen und zu sagen, was er gut und was er schlecht findet. Und dabei gibt er eigentlich dann auch immer sein Investment Case mit raus. Das ist ja auch eine Art und Weise, wie man diesen Discount schließen kann. Also er muss halt viel kommunikativ auftreten und den Leuten erklären, warum sie unbedingt dieses Ding kaufen sollen.
Ich fand übrigens die Übersetzung von Wikipedia von Activist Investor fand ich schön. Bill Ackman ist ein überwiegend aktiver Investor. Da ich gesagt, ja, das trifft nicht ganz, die Übersetzung.
Sehr gut.
Aktiv übersetzt. Ist auf jeden Fall. Das streitet ihm, glaube ich, keiner ab. Übrigens, interessanterweise auf der Contributor-Seite, also das, was eigentlich das Jahr mehr oder minder gerettet hat, wenn man von einem geretteten Jahr sprechen kann, bei minus 8% Rendite. Ja. Verglichen mit dem S&P immerhin, der hat nämlich minus 18% Rendite gemacht, also er hat besser performt als der S&P. Der beste Contributor war gewesen ein Interest Rate Swap. Swaption sogar, ein Swap und eine Option gemischt. Erklär uns, what is that?
Also halt was vielleicht heute einfach, er wettet im Wesentlichen auf steigende Zinsen oder hat auf steigende Zinsen gewettet. Also das ist so der zweite Pitch von ihm, dass er zusätzlich zu seinen wenigen Aktien, die er hält, noch so ein paar einzelne Derivate Wetten macht, die, wenn sie aufgehen, dass sie ihm richtig gut Geld machen. Ja. Also zum Beispiel hat er auch Corona kommen sehen, das 2020. Kann man hier wirklich sagen, hat er kommen sehen, weil er hatte einen Absicherungstrade vorher gemacht, der verhundertfacht hat dann im Jahr 2020 oder fast verhundertfacht.
Ver-93-facht, also
ja, übertreiben. Ja, genau, 93-facht. Ich will nicht übertreiben, das stimmt. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Und sein Pitch quasi ist auch, liebe Investoren, kauft meine Feeder-Gesellschaft, denn so kommt ihr an solche sehr unwahrscheinlichen, aber dann hochprofitablen Derivate-Trades ran, die ihr sonst vielleicht gar nicht machen könnt.
Und damit macht er halt seinem Produktnamen eigentlich alle Ehre, ne? Ein Hedgefonds, also im Endeffekt Netflix kaufen und irgendwelche Universal Music und so weiter, das kann ja eigentlich jeder, in Anführungszeichen.
Genau.
Aber Hedgefonds ist ja quasi, du sicherst dich gegen gewisse Ereignisse ab. Also es gibt auch eine sehr schöne Slide in dem Deck. Also dieser Covid-Trade, von dem du gesprochen hast, 2020, hat ihn gekostet 27 Millionen, hat er dafür auf den Tisch gelegt und daraus hat er gemacht 2,6 Milliarden. Also eine Ver-93-Fachung. Also das ist schon ziemlich krass. Und dasselbe hat er auch in der Subprime-Krise schon hinbekommen, also 2005 bis 2009. Okay, gut, das Fenster ist jetzt ein bisschen lang gezogen. 46 Millionen bezahlt für eine Absicherung, 1,1 Milliarden draus gemacht, also 17,5er Multiple. Und für das Jahr 2022, also dieser Interest Rate Swap, der ihm 14% seiner Rendite gebracht, oder 14 Rendite, wie soll ich das jetzt sagen? Also die Contribution war plus 14% von diesem Swap, also auf sein Gesamtportfolio, hat ihn gekostet 384 Millionen und hat ihm gebracht 2,6 Milliarden. Also bisschen weniger spektakulär als der Covid-Trade, aber immerhin hat das halt seine Performance besser gemacht als die vom S&P.
Muss genau, und das ist halt sein Pitch. Ich kaufe ein paar Einzelaktien, die könnt ihr auch so kaufen, aber ich mache da noch ein paar verrückte, teilweise Global Macro Trades, die ihr sonst so nicht machen könnt. Ob das immer so, ich meine, da gibt es auch genug von diesen Dingern, die er gemacht hat, die nicht aufgehen. Also er wettet zum Beispiel auch gerade, dass der Hongkong-Dollar, die Spanne zum normalen US-Dollar, dass die aufgegeben wird irgendwann. Es kostet ihn halt irgendwie fast nichts drauf zu wetten. Wenn das aber vielleicht in ein paar Jahren passiert, macht er damit auch wieder gut Geld.
Stimmt, genau, das sagt er ja. Das ist ja so ein bisschen, was so Nassim Taleb in seinem Buch Schwarzer Schwan so ein bisschen beschreibt, so seine Option-Trading-Strategie, möglichst günstig einsteigen auf hochgradig unwahrscheinliche Ereignisse, wenn sie nicht eintreten, also die höchste Wahrscheinlichkeit ist ja, dass sie nicht eintreten, und habe ich ein bisschen Geld verloren, aber wenn sie doch eintreten, dann habe ich halt krass überproportionale Gewinne.
Genau.
Super spannend. Gehen wir ja dann gleich vielleicht mal zur Performance über, weil im Endeffekt das ganze, die ganze Hedging-Sache und dies und das und jenes, was ja am Ende zählt, ist Strich drunter, wie viel ist bei rumgekommen. Und da hat er eine schöne Grafik, also ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, ich weiß, geht doch glaube ich gar nicht, aber wo er halt zeigt, wie die Entwicklung von seinem Fonds ist von 2004 bis 2022, verglichen mit dem S&P 500, so also die amerikanische Referenz. So, und was ich halt schon sehr beeindruckend finde, normalerweise, wenn du in den Aktienmarkt schaust und zwei Dinge miteinander vergleichst, dann gehen die zumindest mal die Vorzeichen mehr oder minder in dieselbe Richtung. Also, keine Ahnung, wenn du einen DAX und einen MSCI World vergleichst, da gibt's natürlich Diskrepanzen. Ich glaube, in einem Jahr, wo der MSCI World krass positiv gelaufen ist, wird auch der DAX ganz gut gelaufen sein. Also nicht diametral entgegengesetzt. Und das ist, das kann man hier bei dem Hedgefonds hier ganz gut beobachten, dass es da manche Jahre gibt, wo er komplett richtig oder komplett daneben gelegen hat. Also 3 Jahre, die gar nicht gut gelaufen, also verhältnismäßig schlecht gelaufen sind, im Vergleich zum S&P war 2011 bis 2013. 2013 besonders bitter, da hat der S&P nämlich 32% plus gemacht und er in Anführungszeichen nur 9,6. Also da hat er sich sehr wahrscheinlich gegen irgendwas abgesichert, was da nicht eingetreten ist. Im Folgejahr hat er dann aber den S&P stark outperformed und dann sind wieder 3 schwache Jahre gekommen. Oder sehr schwache Jahre sogar, weil S&P 3 Jahre in Folge positiver Return und er 3 Jahre in Folge negativer Return.
Das war die also Zeit mit Valiant. Valiant, das war was größte Position im Portfolio und das Ding hat halt, glaube ich, 90% an Wert verloren ungefähr.
Ja, krass. Und wie hat sich das auf seinen Asset Under Management ausgewirkt?
Kenne ich keine Zahl, nee. Aber es ist sicherlich zurückgegangen, ohne mich aus dem Fenster zu lehnen. Allein durch den Wertverlust ist sehr zurückgegangen.
Nee, also wie viele Investoren wollten dann zusätzlich noch an ihre Kohle ran, ja. Ja, spannend. Und dann 2020 hat er natürlich den absoluten Knaller gelandet, 18% plus im S&P. Wir erinnern uns, das war das Covid-Jahr und er hat 70% plus gemacht. Also schon eine ziemlich spannende Sache. Also man kann halt wirklich mit so einem Produkt komplett neben der Marktrendite liegen, so im positiven als auch im negativen Sinn. Und damit sind wir ja, glaube ich, schon bei deinem Lieblingsthema, dekorrelierte Assets, ja?
Der ist halbwegs unkorreliert. der ist halbwegs unkorreliert zum S&P.
Schade, ist jetzt nicht ausgerechnet hier in den Slides. Hätten wir vielleicht vorab ausrechnen können, wie der Korrelationsfaktor ist, aber dürfte relativ niedrig sein.
Ja, ich glaube positiv, aber nicht allzu hoch. Und ich meine, dass der halt nicht unbedingt wie der S&P performt, ist vielleicht auch nachvollziehbar. Ich meine, der hat halt 5 bis 10 Einzelaktien im Depot. Wenn die mal stark abweichen, dann gibt es entsprechende starke Abweichungen. Also ich glaube langfristig, hast du ja auch in deiner Grafik drin, langfristig seit Inception seiner FIDA-Gesellschaft hat er, glaube ich, im FIDA, wie waren es, 12% gemacht, der S&P hat 12,5% gemacht. Das ist aber schon nach Kosten. Also im Wesentlichen, glaube ich, kannst du mit diesen Dingen eine ähnliche Performance langfristig erwarten wie der S&P, aber du hast halt diese schöne niedrige Korrelation zumindest. Also wenn du vielleicht beides zusammenmischt, hast du ein besseres Rendite-Risikoprofil.
Ja, also okay. Ich hätte das jetzt ein kleines bisschen anders gelesen, weil es hieß ja seit Inception von insgesamt, also der gesamten, also seit 2004, um konkret zu sein, liegt er ja bei fast 16%, während der Markt bei fast 9% lag. Also da ist ja schon eine solide Differenz von 7%. pro, wir reden hier von pro Jahr, ne? Das sind immer, ja, Annual Returns, also 7% pro Jahr, also eine MSCI World Performance sozusagen jährlich. Und da ist ja schon eine große Diskrepanz. Und seit er diese Holding hat, also die, in die du ja investiert bist, die man über die Börse kaufen kann, da liegt er relativ nah an der Marktperformance dran. Sogar drunter, wenn man wenn man es jetzt in dem Zeitraum betrachtet, nämlich 12% bei ihm versus 12,5% im breiten Markt. Könnte man jetzt natürlich sagen, das ist ein bisschen entzaubernd von diesem Hedgefonds. Jetzt muss man aber sagen, wenn man sich solche Outlier anguckt wie 2020, wo er plus 70% macht, da kann es natürlich sein, dass du in einem Jahr komplett deine Performance dafür sorgt, dass sie abweicht, also zum Positiven oder zum Negativen hin, ne?
Je nachdem, wann du halt investierst. Aber ich meine, generell, Hedgefonds haben nicht wirklich das Ziel, zumindest traditionelle Hedgefonds, den Markt jetzt auszuperformen. Mhm. Sondern es geht eher darum, eine ähnliche Marktrendite, vielleicht sogar ein bisschen weniger zu generieren, aber das halt mit entweder unkorreliert zum breiten Markt oder mit deutlich niedriger Schwankung. Niedrige Schwankung hat er nicht, er hat nur die Unkorreliertheit.
Und wenn man jetzt ganz böse sein will, also er vergleicht sich schon ganz gerne mit dem Markt. Also zumindest habe ich so das Slide-Deck gelesen. Also da sind schon immer über ein bisschen Vergleich ist mit dabei. In 2022 hat er zwar besser performt als der S&P, auch besser als der MSCI World, wurde aber tatsächlich von seinen Peers outperformt, denn dieser HFRX, das ist ja so eine Serie an Hedgefonds-Indizes sind tatsächlich besser gelaufen als er. Die haben nur minus 2,2 beziehungsweise minus 3,2, je nachdem, welchen man nimmt, gemacht im Vergleich zu ihm, der minus 8,8 gemacht hat.
Wobei dieser Hedgefonds-Index halt auch scheiße ist. Also wenn du dir da mal die Langfrist-Performance anguckst, was du gemacht hast in deinem Hedgefonds-Video auf Finanzfluss, die ist die letzten 10 Jahre katastrophal. Also ohne es genau gerechnet zu haben, den Hedgefonds-Index hat er auf jeden Fall outperformed. Da sind halt auch deutlich defensivere Credit-Hedgefonds drin und dann halt auch so richtige Scheiß-Hedgefonds, die eigentlich gar nicht performen. Also der Index ist echt, der ist echt kacke. Den Index im breiten Markt, den S&P outzuperformen, ist, glaube ich, schwer mit aktivem Management bis massiv unmöglich. Schaffen halt nur ganz wenige von mir aus in Nischen, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Aber den Hedgefonds-Index outzuperformen ist nicht so schwer, weil es gibt echt viele Scheiß-Hedgefonds.
Ja, krass. Sehr, sehr spannend. Danke, dass du das mitgebracht hast. Ich glaube, all in sind 16 Billion drin. Ich habe die Struktur jetzt nicht ganz verstanden. Ich glaube, in dem PSH sind 12,9 Billion drin, also zum Stichtag dieses Dokuments. Ich weiß gar nicht mehr, was war. Ab Februar ist ja gar nicht so alt.
Ja.
Und genau, also es ist schon eine sehr große Struktur. Und was mich vielleicht jetzt noch als letzter Punkt echt sehr überrascht hat, ist, wie viele Leute dort arbeiten. Nämlich extrem wenige. Ich glaube, so grob über den Daumen geschlagen, 20 Leute hast du eben gesagt.
Ja.
Davon musst du aber schon mal 5 abziehen, die Facility und Rezeption machen. Du siehst da so ein Org-Chart, das könnte nicht ganz, aber es kommt an unseren Finanzfluss-Org-Chart schon langsam so ran. Schon krass, da frage ich mich, warum walte ich keine 16 Milliarden?
Finanzfluss for incoming, würde ich mal sagen, oder?
Genau, jetzt ist
es. Das ist dann ein Feeder in den MSCI World.
Genau, genial. Perfekt. Mit 40% Performance-Fee.
Genau.
Highest Watermark-Prinzip. Dafür aber eine ganz geringe TER. Sehr gut, sehr gut. Ja, cool. Ist spannend, sowas mal mitzubringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gerne mal, wo auch immer ihr schreiben wollt, Discord, Mail, was auch immer. Ob ihr sowas spannend findet, dann leier ich Holger mal noch einen zweiten Fonds aus den Rippen, den wir uns anschauen können. Und ich fand das ganz gut, mal so einen kleinen Deep Dive zu haben, um mal wirklich zu verstehen, wie sowas funktioniert. Ohne Kaufempfehlung, wie gesagt, underperformed in S&P 500, wie gesagt, lohnt sich nicht.
Genau, so ist aktives Management ist immer scheiße.
Genau. Nachdem du mich heute Morgen provoziert hast, in der Intro, muss ich das jetzt natürlich auch sagen.
Provokationen sind immer super.
Ist Teil des Podcasts.
Ich glaube, das wollen die Leute hören, dass wir uns gegenseitig anschreien hier.
Genau, ja, anflüstern.
Die Wochenhighlights.
Also vor 6 Minuten sind die Inflationszahlen gekommen. Ich ändere mal mein Setup. Bitteschön.
Absolut richtiges Setup, Thomas. Katastrophe. Kerninflation. Ich habe ehrlich gesagt, bin mir sicher, ob ich mich da verlese, aber 4,7% erwartet 4,3.
4,7 erwartet, 4,3. Wo, Deutschland oder USA? Nee, USA.
USA.
Nicht nach Deutschland,
USA.
Gell? Das ist doch gut. Das ist doch wenig Inflation.
Aber wir haben 4,3 erwartet. Wir haben eine deutlich tiefere Zahl erwartet.
Okay, sorry, ich habe es andersrum verstanden. Ja. Also 4,3 erwartet, 4,7 sind es geworden, 0,4 Abweichung.
Genau.
Nach schlimm, in Richtung schlimm.
Scheiße, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Der S&P ist 1% im Minus, der Nasdaq 1,6. Der Euro-Dollar fällt auch weiter, 1,055. Ist alles scheiße. Passt okay. Zu deiner Hintergrundfarbe, die du diesmal gewählt hast.
Sehr gut, sehr gut. Also gut für die Hintergrundfarbe, schlecht natürlich für den Markt. Aber gut, was soll man machen? So ist es ja.
Du hast ja eh verkauft, also passt ja.
Alles glattgestellt, ja. Was haben wir sonst noch markttechnisch am Start? Ja, also diesmal ist die Marktrubrik ja ein bisschen geschrumpft, aber müssen wir aus Zeitgründen auch.
Passt das ganz gut. Wird, der Eggman hat ja jetzt fast schon zur Marktrubrik gezählt, würde ich sagen, oder?
Ja.
Es gibt noch was, eine relativ lustige technische Analyse von einem Goldman Flow Trader. Technisch bedeutet aber in dem Fall nicht irgendwie Bilder in Chart malen, das macht man eigentlich in Banken nicht, sondern einfach so eine Überlegung.
Was ist ein Flow Trader? Kurze Einschiebung.
Einschub. Für exekutiert Handelsgeschäfte für andere Leute.
Okay.
Also ein Trader. Ist in der Vereinfachung falsch, aber so kann man sich's vorstellen vielleicht. Also ich glaube, mir ist wichtig zu sagen, der sitzt nicht da und tradet auf Rechnung der Bank rauf und runter.
Ah, okay, verstehe. Sondern der macht das, was seine Kunden ihm sagen.
Genau. Verstehe. Und hedgt von mir aus was oder sonst was. Ich weiß gar nicht, was er genau macht. Ich glaube sogar Emerging Markets oder so. Hat er aber eine lustige Analyse veröffentlicht, wo er sich überlegt hat, dass relativ viele systemische Anleger, Trendfolgemodelle, Risk Parity, Volatilitätskontrollmodelle, also sowas, was Scalable im Vermögensverwaltung zum Beispiel macht, dass die jetzt demnächst alle verkaufen und dass es dementsprechend im Markt tendenziell die nächsten Wochen, Monate nach unten geht.
Warum sollten die verkaufen? Ach so, weil die messen quasi die Volatilität. Wenn die Volatilität zu hoch geht, das ist ja das, was wir in Corona gesehen haben. Ne? Die Kurse stürzen ein, Volatilitätsindikatoren schlagen an, alle müssen verkaufen aufgrund ihrer Risikomodelle und das sorgt dann für einen Speed-up nach unten. Und warum sollte das der Fall sein? Also warum sagt er, das wird jetzt passieren?
Also das hat damit angefangen, dass CTAs, das sind Trendfolger, die schauen nicht auf Vola, wenn es rauf geht, steigen sie ein, wenn es runter geht, gehen sie runter. Die haben seit Anfang des Jahres sehr, sehr viel Aktien gekauft weltweit. Und
ich
sind jetzt CTA, eigentlich
sorry, ich bin
Trendfolger. Du kannst dir jetzt Commodity Trading Advisor heißt es eigentlich, aber hat nichts mit Commodities mehr zu tun.
Okay, also das sind Institutionen oder Finanzprodukte?
Das Strategien eigentlich. Strategien, die von Fonds von mir aus durchgeführt werden. Vielleicht kann man sich so vorstellen.
Ja, sorry.
Und da schätzen quasi dann die Banken immer, wann die ihre Trigger-Levels haben, wann die von Long auf Short schalten. Und laut Goldman sind alle Trigger-Levels jetzt gefallen, weil der Markt ein bisschen nach unten gegangen ist und die eh sehr investiert waren. Und die sind jetzt alle auf Verkaufen und müssen jetzt die kommenden Wochen, vor allem, wenn der Markt noch weiter runtergeht, könnten die im Extremfall bis zu 200 Milliarden an Aktien verkaufen.
200 Milliarden, okay.
Dann steigt die Vola, wie du gesagt hast, und dann verkaufen die anderen die Volatilitätskontrollefonds auch.
Aber wird sowas denn noch gemacht? Ich hatte ja mit Andreas Beck mal gesprochen, der ja der viele Portfolio-Manager beraten hat, auch so nach dem Thema Risikomanagement-Modelle und so. Und der hat auch gesagt, dass diese Value-at-Risk-Modelle eigentlich voll der Blödsinn sind, weil sie genau im falschen Moment anschlagen. Also dann, wenn gerade viel Action ist, werden alle rausgeschmissen, so wie wir es in Corona gesagt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob er das Wort Blödsinn benutzt hat, aber er hat es zumindest mal kritisch beäugt, meinte aber, Banken hätten einfach nichts Besseres. Also ich hätte gedacht, nach dem Corona-Crash reassessed man das mal noch ein bisschen, weil es war ja nicht nur Scalable, es waren ja auch verschiedene in Aktien investierende Riester- und Rürup-Verträge, die da gecrashed sind und so weiter. Also ist ja schon ein bisschen was in die Grütze gegangen.
Ja, aber ich glaube, die Langfrist-Performance von diesen Strategien oder auch Risk Parity, was im Prinzip die einzelnen Assets nach dem Risiko gewichtet und nicht nach Geld oder Rendite oder sonst was, sind immer noch okayisch. Also ja, haben alle scheiße performt 2020, keine Frage. Also war absolute Katastrophe, aber hat sich nicht so wirklich fundamental halt viel geändert, würde ich sagen.
Ich sehe schon. Okay, spannend. Also wir stellen uns die nächsten Wochen auf fallende Kurse ein, laut Mr. Scott. Rubner, genau, ein Flow-Trader.
Sagt der Goldman-Typ. Und das einzig Lustige ist, das sage ich vielleicht noch am Donnerstag gestern, heute ist Freitag, ist es auch nach unten gegangen. Da gab es auch schöne Analysen, dass die CTAs eben verkauft haben. Dann kamen aber die Leute rein mit ihren Zero-Day-to-Expiry-Calls und haben den Markt wieder von über minus 1% ins Plus hochgepusht gegen Ende.
Kann man das so leicht nachrechnen? Weil ich meine, diese Calls, also es sind ja überwiegend Optionsscheine, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es sind doch eigentlich Produkte, werden die nicht OTC gehandelt? Oder zumindest, oder gibt es da offene Orderbücher, wo man sehen kann?
Nee, ich glaube, das sind keine Optionsscheine. Und du kannst den Orderflow halbwegs vernünftig abschätzen. Also es gibt so schöne Charts, wo du auch siehst, wie viel Volumen ungefähr gekauft worden ist zu einer Minute am Tag. Also kannst du irgendwie schon gut tracken.
Okay, spannend. Also gut, stellen wir uns jetzt darauf ein, dass es Katastrophe wird.
Alles scheiße.
Genau. Musst ja irgendwann mal ein T-Shirt checken. Oh, das ist scheiße. Gut. Ja, was haben wir noch offen? Wir haben noch viele Punkte offen. Hier hast du echt eine lange Mail. Willst du darauf noch eingehen oder?
Ja, ich kann es zumindest sagen. Nochmal zu dieser iPhone-Geschichte hat uns ein Mitarbeiter eines Finanzministeriums einen Trick geschrieben, wie man das iPhone doch im ersten Jahr komplett abschreiben kann.
Okay. Spannend. Also.
Musst es einfach kaputt machen.
Okay, warum?
Dann ist es kaputt und dann kannst du es anscheinend komplett abschreiben.
Ach so, ja, genau. Ja, klar. Wenn es kaputt ist, kannst du abschreiben, ja. Das ist wie, was mich ehrlich gesagt wundert, du kannst ja Kryptowährung, also ich habe jetzt mal, theoretisch bin ich mal einen Exit-Scam durchgegangen, ja, also für eine Firma.
Theoretisch.
Ja. Theoretisch, genau. Was ich mir überlegt habe, was jetzt noch gar nicht viel passiert ist, ist, was ist denn, wenn ich, weil es gibt ja super viel, so in diesem Bitcoin-Hype oder im Krypto-Hype so letztes Jahr, nee, nicht letztes Jahr, 2021 rum, gab es ja immer mehr so diese Argumentation, naja, wenn Institutionelle erstmal den Weg geöffnet kriegen, in Bitcoin und Kryptowährung zu investieren, à la Michael Saylor, dann geht Bitcoin wirklich to the moon. Dann sind wir bei 100.000 und mehr. So, und dann habe ich mir immer gedacht, spannende Sache, erstmal die Verwahrung. Wir haben uns auch mal angeschaut mit Arno, spaßhalber, wie man mit der Finflow GmbH, also mit dieser Firma, Kryptowährung kaufen könnte. Spoiler, du brauchst mindestens eine 500.000, zumindest die Plattform, die wir gesehen haben. Ich glaube, Bitcoin Swiss macht das. Und dann habe ich mir überlegt, wie ist das denn eigentlich, wenn du die Kohle nimmst, auf einen Ledger packst und so und dann dummerweise dein Passwort oder deinen Zugang verlierst, dann würde das ja eigentlich auch komplett abgeschrieben werden. Das ist ja eigentlich auch so eine Art Exit-Scam, wo ich mir dachte, da könntest du quasi direkt am Finanzamt vorbei, quasi mit einem USB-Stick deine Firma leer machen und abhauen. Also nicht, dass ich das jetzt geplant hätte oder so, aber.
Ist eine sehr theoretische und interessante Überlegung. So kriegst du das Geld steuerfrei aus der Firma raus. Nein.
Ja, also ich meine, es ist ja, also wie kriegst du. Du kannst ja nicht einfach die Kohle aus der Firma nehmen und irgendwo ins Ausland überweisen oder sowas. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Das könnte ja rückgängig gemacht werden oder wie auch immer. Aber über Kryptowährung oder halt einfach abschreiben und sagen, ja, sorry, wir haben jetzt einen Sonderverlust von 500.000. Wir haben unsere Bitcoin-Keys nicht mehr. Ist ja eigentlich wie das iPhone kaputt machen. Und dann könntest du auch 500.000 abschreiben.
Aufruf an alle Finanzbeamte draußen. Könnt ihr dazu Stellung nehmen? Also ich finde es echt interessant. Ich finde es wirklich interessant, ob das funktioniert.
Ich habe da echt schon mehrmals drüber nachgedacht und habe gesagt, das ist doch wirklich so das Ding, ja, was wo ich gedacht hätte, dass viele Leute das machen, aber irgendwie habe ich das, also in der Presse zumindest, davon noch nie gehört.
Aber du könntest es ja mit anderen Sachen auch machen, oder? Du könntest es ja auch mit Gold machen und dann sagst du halt, das Gold ist jetzt weg, ist dir geklaut worden.
Genau, sorry. Das ist nur ein bisschen komplizierter mit fünf Taschen voller Gold am Flughafen.
Das stimmt.
Also fällt halt ein bisschen mehr auf, ja.
Wenn ein Auto plötzlich so tief gelegt ist, weil es so schwer ist.
Kannst du mit Bargeld machen, kannst du mit Kunst oder was auch immer. Also ganz klassische Geldwäsche. Ja.
Aber Bitcoin ist natürlich leicht, das stimmt.
Genau.
Karriereleiter.
Ja, wir können noch vom zeitlichen her eine Karrierefrage uns vorknöpfen. Die ist, glaube ich, in letzter Zeit auf der Strecke geblieben. Geschichten aus dem Goldman-Garten würde ich diese Woche skippen, außer du hast eine heiße am Start, weil ich habe keine.
Ich muss nochmal ich erzähle sonst wieder was ich schon mal erzählt habe. Lass mal das lieber und machen das nächste Woche wieder.
Opa erzählt wieder vom Krieg. Na gut, dann Karrierefrage. Ich lasse dir die Wahl. Du hast ja zwei reingepastet. Let's go.
Praktika. Machen wir die da. Die haben wir noch, glaube ich, noch nicht gehabt, oder?
Nee, auf geht's.
Jemand würde gerne wissen, wie wichtig Auslandserfahrung für den beruflichen Werdegang im Bereich Wirtschaft und Finanzen ist. Und vielleicht fängst du mal an. Ich weiß nicht, zählt bei dir Paris dann als Auslandserfahrung?
Ich habe super viel Auslandserfahrung. Ich habe Praktikum in Luxemburg gemacht bei Deloitte. Das kann man so in Anführungszeichen als Auslandserfahrung zählen. Ich habe ein Praktikum in Jordanien gemacht, ich habe ein Auslandssemester in Indien gemacht, ich habe ein Auslandssemester in London gemacht und dann halt einen Großteil in Paris studiert. Muss ich überlegen, habe ich noch was vergessen? Nee, also ich war relativ viel im Ausland gewesen. Braucht man das? Also im Grunde kannst du die Frage bei allem stellen, braucht man das? Also ich persönlich, mir hat es super den Horizont erweitert und ich habe super coole Leute kennengelernt und es ist auch mal erfrischend, finde ich, smarte Leute von der anderen Seite der Welt kennenzulernen. Also die Inder, die ich kennengelernt habe in Indien in meinem Studium, super, super krass smarte Leute, aber ganz anders als jetzt, wie du das hier in Europa rübergebracht kriegst, finde ich. Und ich finde, das öffnet dir einfach so ein bisschen den Blick. Ich finde das ja immer so ein bisschen schade, wenn die Leute dann irgendwie so an Top-Elite-Unis nach Amerika ein Austauschsemester machen, weil Amerika kulturell uns halt schon sehr nahe steht. Aber ich glaube, das muss jeder selbst wissen. Und ich glaube, ich muss auch eingestehen, dass wenn du so ein Columbia-Auslandssemester machen kannst oder so, ist das vermutlich für den CV sogar nochmal einen Ticken förderlicher. Aber ich glaube, das muss man eher persönlich beantworten, worauf man da Bock hat, ja.
Was hast du in Jordanien gemacht?
Ein Praktikum bei KPMG, aber das war, also professionell habe ich da nicht sonderlich viel gelernt. Ja. Die meisten Dokumente waren in Arabisch geschrieben, das heißt, hat schon mal nicht viel gebracht. Jordanien war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, der Sweatshop von Saudi-Arabien. Also die waren irgendwie, KPMG war da in Saudi-Arabien angedockt und die haben da so ein bisschen zugearbeitet sozusagen. Mhm. Und ich habe da meine Zeit damit verbracht, Kaffee zu trinken und mit den Leuten zu quatschen. Ich glaube, ich habe auch ab und zu mal ein paar Slides gemacht.
Ist auch bei mir auf der Liste. Diese Gegend da unten zu besuchen. Warst du in, da gibt's doch dieses, heißt es nicht Abu Simbel, ist es nicht in Jordanien oder lehne ich mich jetzt aus dem Fenster?
Sagt mir nix. Ich war, okay, dann, gearbeitet habe ich in Amman.
Das ist die Hauptstadt, oder?
Das ist die Hauptstadt, genau.
Ganz schlecht bei sowas.
Naja, und ich bin dort hingekommen über eine, also auch wieder so über ausländische Verbindungen sozusagen. Also ich war damals mit einem Studienfreund von mir, wie nennt man das, also so Vorsitzender von so einer Studenteninitiative, die quasi die Auslandsstudenten quasi empfängt und dann mit deutschen Studierenden matcht, also so quasi so Couples macht, also jetzt nicht im Sinne von Dating, sondern im Sinne von, um die Auslandsstudierenden zu integrieren. Und genau, wir haben dann viele Partys organisiert, kulturelle Trips und solche Dinge.
Wie hieß und, diese Organisation?
FS Buddies, also Frankfurt School
okay.
Buddies.
Okay, die war speziell für die.
Genau, die war nur innerhalb der Uni. Ja, aber okay. Da gibt's auch so ein bisschen übergeordnete Sachen. Aber die Uni hat uns dann immer ein schönes Budget gegeben und so. Und dann Semesterende hieß es dann immer noch, ihr habt noch ein bisschen zu viel Budget und so. Ja, gar kein Problem. Müssen wir loswerden auf den Weihnachtsmarkt. Und genau, da habe ich eine Jordanierin kennengelernt, die mir dann später gesagt hat, ja, mach mal hier Praktikum bei KPMG, weil sie hat bei KPMG gearbeitet und ihr Vater war irgendwie zweiter Offizier des jordanischen Geheimdienstes oder so.
Geil.
Also, das war ganz cool. Dann bin ich durch Jordanien gereist, ab und zu mit Militärbegleitung. War eine spannende Sache, ja. Kann ich dir mal ein paar Bilder zeigen, wenn du hier
bist.
Aber die verschicke ich nicht übers Internet.
bitte auf jeden Fall. Und ich habe übrigens gerade nachgeguckt, also Abu Simbel ist irgendwie in Ägypten, also bitte streich das wieder nicht, dass die Leute denken, ich bin ganz bescheuert. Bin ich
also zwar. Sollen wir rauscutten?
Nee, das lassen wir dran. Wir wissen, die Leute sollen schon wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
Okay, sehr gut. Ja, cool. So, deine Meinung, wie sieht's aus? Muss ich ins Ausland gehen? Also vielleicht nur abschließende Frage, nein, müssen nicht. Du kannst auch so Karriere machen, aber ich glaube, im Leben geht's auch noch um ein kleines bisschen mehr als Karriere und förderlich ist es auf jeden Fall, ja.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Finde, glaube ich, auch gerade diese Länder, wo man standardmäßig nicht unbedingt ist, cooler für ein Auslandssemester. Bei uns machen sind viele Studierenden auch in Mexiko, da haben wir eine Partnerhochschule, in China oder in Japan. Wäre mir damals, glaube ich, nicht in den Sinn gekommen. Ich habe auch kein Auslandssemester gemacht, ich hatte nur einen Forschungsaufenthalt in Großbritannien. Wenn das als Ausland zählt, dann hatte ich eins, aber ich habe immer gedacht, dass so eins meiner größten Probleme im CV ist, neben fehlenden Praktika. Also man macht es nicht so, wie es ich gemacht habe. Ausland ist, glaube ich, allein für die persönliche Entwicklung cool.
Ja, und du hast auch immer ganz gute Anknüpfungspunkte. Also wenn ich irgendwie Leute treffe, die in Jordanien waren, ist jetzt nicht so häufig,
weil
die da irgendwie einen Bezug haben. Zum Beispiel vor kurzem, wir haben hier sehr viele Kartons ins Büro geliefert bekommen, die habe ich dann mal mitgenommen mit nach Hause und habe mir dann Uber bestellt. Der Uber-Fahrer war zunächst so ein bisschen pissed, dass er die ganzen Kartons mit reinnehmen muss und so. Und dann habe ich ein bisschen mit ihm gequatscht und er kam tatsächlich, er war Syrer und kam aus Jordanien und weiß nicht, irgendwie habe ich es auf seinem Handy gesehen oder irgendwas in diese Richtung und dann haben wir Ewigkeiten gequatscht, wo es hier in Berlin guten Knafe gibt. Also es ist so ein spezieller Kuchen, sehr lecker.
Ist das
War jetzt nicht unbedingt karriereförderlich, aber menschlich auf jeden Fall.
Kann man den Kuchen essen? Weil ich hatte mal, pakistanische Süßigkeiten probiert und wäre fast durch einen Zuckerschock in Ohnmacht gefallen.
Die sind sehr süß, ja.
Ja,
aber ich bin, in Jordanien habe ich jeden Abend bin ich spazieren gegangen zu diesem Shop und habe mir so ein Stück Kuchen geholt.
Okay.
Das nachdem heißt, ich Falafel gegessen habe.
Ist ja auch für nicht trainierte Gaumen essbar.
Ja, was halt ganz geil ist, in Jordanien gibt's einfach keine Gehwege, weil niemand dort geht. Ich bin dann immer so auf dem Straßenrand so gelaufen und permanent sind irgendwelche Autos stehen geblieben und haben gesagt, was macht denn der Weiße da? Und haben so angehalten, ey komm, ich hol dich mit. So, nein, ich will laufen. Ich komme gerade aus dem Büro, ich will mir einfach nur mal kurz die Beine vertreten. Bitte lass mich. Meine Kollegen haben das oft gar nicht akzeptiert. Die haben gesagt, auf gar keinen Fall läufst du. Du fährst jetzt mit. Na gut, okay. Das ist cool. Ja, sehr, sehr gastfreundliche Kultur, habe ich mega geschätzt. Nun gut, haben wir noch was?
Ich glaube, wir sind durch. Wir haben, glaube ich, wenn es sein muss, für 3 Stunden was. Aber von der Zeit her sind wir vermutlich durch.
Sehr gut. Dann verabschiede ich mich mal bald ins Wochenende.
In dein neues
Vielen Dank. Haus. Genau, genau. Es gibt viel zu tun. Ich muss lernen, wie man Parkett verlegt.
Bitte mach da ein Reel und lade das dann hoch. So ein Zeitraffer, wie man sieht. Wie
du ja, so haben wir Markus rekrutiert. Also wir haben in unserem alten Büro haben wir Tische zusammengeschraubt. Und Ann hat mich dabei damals gefilmt und hat eine Story draus gemacht. Und Markus fand das super sympathisch. Und dann haben wir irgendwie irgendwas mit Jobs drunter geschrieben. So, hey, hast du auch Lust, mit uns Tische aufzubauen? Schau mal auf finanzus.de/jobs. Oder irgendwie sowas verspielt ist. Und er fand das richtig funny. Er hat gesagt, oh, das ist eine gute Teamdynamik. Ich guck mir das mal an. Siehst du? Von daher, mach ruhig Witze drüber. Aber das ist unsere Recruitment-Strategie.
Ich seh's.
Sehr okay. Gut. In dem Sinne, Holger, ein wunderschönes Wochenende und good luck mit deinem Hedgefonds.
Danke. Bis bald. Tschüss.
Ciao.